Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwei Schweizer Neuerscheinungen auf unserem Büchertisch hier in Reflexe. Zwei Kritikerinnen auch am Tisch. Irene Grütter, Kollegin von DRS2, Sandra Leis, Literaturredaktorin vom Berner Bund. Die beiden Bücher, Lea Gottheils Roman Sommervogel und der Roman Hier im Regen von Lorenz Langenecker. Das sind zwei Schweizer Schreibende. Wir haben den Lorenz Langenecker, der Jahrgang 1980 ist, und wir haben die Lea Gottheil, die Jahrgang 1975 ist. Also zwei doch recht junge Autoren. Aber interessant dabei, die kommen bei ganz großen Verlagen heraus. Bei Arche in Zürich zum Beispiel, also Zürich und Hamburg, bei Jung und Jung in Salzburg. Das ist eigentlich eine wunderbare Art, jemandem die Tür zu öffnen, auch ins Ausland. Und das würde jetzt mal auf den ersten Blick auch sagen, es steht gar nicht schlecht um die junge Schweizer Literatur. Also es gibt ja sehr viele Namen, das sind jetzt zwei. Ist das ein Trend, dass da sich was tut? Sandra Leis, Sie beobachten ja die Szene seit Jahren, die Schweizer Literatur insbesondere als Redaktorin beim Bund. Tut sich da was?
Es ist auch immer saisonal abhängig, was kommt, was nicht kommt. Aber man kann sicher sagen, das Literaturinstitut in Biel, das produziert auch Nachwuchs. Und die lernen da wirklich schreiben und merken auch, wie der ganze Literaturbetrieb läuft. Und ich staune auch, wie Bücher zum Teil in sehr guten Adressen sich beheimaten können, wo es vielleicht früher manchmal noch schwieriger gewesen ist. Aber viele junge Autorinnen und Autoren merken heute viel schneller, wie sie sich im Betrieb zurechtfinden müssen.
Wenn wir jetzt über Erstlinge reden, Irene Grütter, gibt es denn bei Ihnen einen besonderen Zugang? Gibt es eine bestimmte Voraussetzung, von der Sie ausgehen beim Lesen, wenn Sie sagen, ja, jetzt habe ich hier das erste Werk von jemandem in der Hand, die jetzt mit diesem Werk an die Öffentlichkeit tritt? Gibt es ein bestimmtes Verhältnis zu einem Erstling beim Lesen?
Mich interessiert schon erst einmal, was für ein Thema nimmt sich ein Autor vor, wenn er seinen ersten Roman vorlegt. Das sind ja, denke ich, Werke, an denen Sie lange gearbeitet haben, wo sehr viel Herzblut drin steckt. Und mich interessiert, weil es beides Autoren sind, die so ungefähr mein Alter haben, welche Themen interessieren Sie? Und ich finde es überraschend, dass Sie sich beide relativ unzeitgemäße Themen vorgenommen haben.
Beginnen wir bei Lea Gottheil. Das Leben einer Frau von den 30er Jahren bis etwa in die 70er hinein, erzählt aus einer Erzählgegenwart heraus, die Frau ist im Spital, ist krebskrank und blickt jetzt zurück. Also ein ganzes Panorama eines Frauenlebens und auch einer bestimmten Zeit hier in der Schweiz wird uns in diesem Roman Sommervogel von Lea Gottheil eröffnet. Sandra Leis.
Sie ist 42 Jahre alt, diese Lotte, ist in den 30er Jahren geboren worden im Zürcher Oberland und hat jetzt Krebs, liegt im Spital, später in einer Rehabilitationsklinik und schaut immer wieder zurück auf ihr Leben, auf ihre Kindheit zuerst mit ihren Geschwistern, auf das ärmliche Verhältnis, in dem sie aufgewachsen ist. Und schon früh hat sie den Vater verloren und hat da ihm auf dem Sterbebett versprochen, zeitlebens bei der Mutter zu bleiben. Man muss sich das mal vorstellen, was das für eine Hypothek ist, dass dieses Kind, dieses Mädchen auf sich genommen hat. Sie vereinsamt aber in diesem Zürcher Oberland und befreit sich schließlich, will nicht mehr da bleiben, geht nach Zürich, folgt ihrem Bruder nach und auch ihrer besten Freundin, mit der sie dann zusammenwohnt, arbeitet in einem Anwaltsbüro als Empfangsdame und lernt, wie könnte es fast anders sein, dann endlich mal ihre ganz große Liebe kennen. Sie wartet lange auf diesen Mann, sie ist nicht eine, die sich jedem gerade hingibt, sie ist sehr zurückhaltend, aber sie findet ihre große Liebe, es wird eine glückliche Ehe. Trotzdem muss sie weiterkämpfen im Leben. Sie will nämlich Künstlerin werden, schafft es dann auch, wird angenommen in der Kunstgewerbeschule. Also das ist ihr ganz großer Erfolg. Man könnte denken, es ist alles perfekt. Sie hat einen guten Mann, sie hat beruflich großen Erfolg und dann passiert ihre Krebskrankheit. Von dem her ist es eine berührende Geschichte, muss man wirklich sagen. Und Lea Gottheil schneidet Gegenwart und Vergangenheit klug ineinander und lässt ihre Heldin in einer sehr schlichten, manchmal geradezu spröden Sprache reden. Der Roman hat in seiner ganzen Keuschheit, also für mich ist es fast keusch, wie dieser Roman geschrieben ist, etwas sehr Berührendes, gerade weil diese Lotte so viele Hürden überspringen muss und trotz ihrer Krankheit, sie wird nicht bitter, sondern bleibt sehr menschlich. Und das ist etwas, was mich berührt hat an diesem Roman.
Nun haben Irene Grütter, Sie vorher das Wort nicht so zeitgemäß gebraucht. Warum waren Sie überrascht, dass eine junge Autorin sich einer solchen Figur annimmt, literarisch?
Die Autorin ist Anfang, Mitte 30 und sie hat hier ein Frauenschicksal beschrieben, was wirklich für diese Zeit typisch ist. Eine Frau, die sozusagen dieses Frauenschicksal durchleben soll, sich in den Dienst der Familie zu stellen, sich auch in einer gewissen Weise aufzuopfern, und daraus bricht sie ja dann aus dieser Bestimmung. Nur, warum interessiert das diese Autorin? Unsere Generation, wir haben andere Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir haben nicht das Problem, nicht verwirklichen zu können, was wir möchten, sondern wir hätten eher das Problem, uns zwischen den Möglichkeiten nicht entscheiden zu können. Und insofern ist mir dieser Roman oft etwas nostalgisch vorgekommen. Ich habe den Eindruck gehabt, es gibt beinahe so eine Art Suche nach Übersichtlichkeit, Suche nach klaren Verhältnissen.
Ich glaube, das kommt viel stärker vom Stil her, weil das Buch ist ganz klar strukturiert. Es sind 30 Kapitel, die beginnen immer in der Gegenwart. Also konstant ist es so gemacht, immer zuerst die Gegenwart, dann kommen Zwischentitel und da blendet die Autorin zurück in die Vergangenheit. Und das hat mit der Zeit ein bisschen etwas Stereotypes. Das ist für mich der Ordnungssinn, nicht, wie sie dieses Leben zu ordnen versucht. Ich kann es aber nachvollziehen, weil sie da im Spital liegt und sich wahrscheinlich wirklich versucht zu orientieren. Was habe ich gemacht? Was ist mir gelungen? Was nicht? Aber es ist sehr, sehr strukturiert, dieser Roman. Vielleicht darf man noch sagen, zur Ausgangslage dieses Romans, das Zürcher Literaturhaus hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 Autorinnen und Autoren den Auftrag gegeben, in ein Altersheim zu gehen in Zürich. Und da war Lea Gottheil dabei. Also auch das ist eine Autorenförderung natürlich. Und dann mussten diese jungen Leute 30 Seiten schreiben über diese Person, die sie da getroffen haben. Und von daher hat sie diese Geschichte. Sie hatten diese Dame getroffen, also die hat es tatsächlich gegeben, ist dann aber gestorben nach zweimal, als sie sich getroffen haben. Aber ich glaube, sie hat einfach einen sehr großen Eindruck bei der Autorin hinterlassen. Also es ist dann doch wieder sehr vieles fiktiv, weil die Dame verstorben ist. Die konnte ihr wahrscheinlich in 2 Treffen nicht alles erzählen. Aber ich glaube schon, dass da eine Nähe ist zwischen der Figur und der Autorin.
Diese Nähe ist absolut spürbar, und das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, ich habe diesen Roman ohne dieses Vorwissen gelesen, dass da eine reale Person die Ausgangslage war. Das erklärt mir etwas, worüber ich mich nämlich gewundert hatte, nämlich oft sind ja Familiengeschichten, und das ist eine Familiengeschichte, es kommen sehr viele Geschwister vor, die eine wesentliche Rolle spielen. Familiengeschichten stehen ja oft für einen gesellschaftlichen Prozess, und der hat sich hier nur im sehr Kleinen vollzogen. Also es gibt ein Kind von einem Bruder, der dann sozusagen an der 68er Revolution, wenn man es so nennen will, beteiligt war. Aber ansonsten habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass diese Beziehungen, die hier geschildert werden, für etwas Größeres stehen. Und das hat mich irgendwann irritiert. Ich fand zwar auch, es ist sehr einfühlsam beschrieben, wunderbar, wie sich Geschwisterbeziehungen im Laufe eines Lebens verändern, weil die verlagern sich völlig. Also der zuerst Bohemia-Bruder, der malt und so weiter, wird zum absoluten Spießer, während sie selbst, die dieses Frauenschicksal durchleben sollte, eben nachher zur Kunst findet, wobei es eher ein Kunsthandwerk ist.
Eindeutig.
Also könnten wir sagen, dass der Fokus stark auf die Hauptfigur zielt, dass wir mit dieser Figur ihre Lebensstationen erleben. Sie haben Irene Grütter gesagt, ist die ganze Familie involviert, 4 Kinder, der Vater stirbt früh, deshalb das Versprechen dem Vater auf dem Totenbett. Die junge Frau werde ein Leben lang zur Mutter schauen und dann die Entwicklung dieser Frau. Wichtig in diesem ganzen Geschehen ist immer wieder auch die Liebe. Man merkt ja dann plötzlich, dass das damals keine Selbstverständlichkeit war, und insofern ist es vielleicht wieder ein bisschen typisch für uns, denn die Frau hatte auch mehrere Wahlmöglichkeiten, obwohl sie moralisch nur eine hat. Also es gibt eine Freundin dieser Hauptfigur, Lotte, die relativ frei lebt, die Liebe praktiziert. Wenn es mir gefällt, dann tue ich es. Es gibt eine Schwester, die versucht auszubrechen aus gewissen Schemen. Diese Lotte aber, die hält sich sozusagen an die offizielle Version dessen, was schicklich ist. Sie lernt aber Gott sei Dank dann auch ihren Gilles kennen. Das ist eine ganz eigenartige Beziehung. Eine große Liebe, ja, die bis zum Krebs hält, nicht bis zur Gegenwart der Erzählung, aber die dann doch auch was sehr Konventionelles hat.
Konventionell? Also finde ich jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich andere Frauenschicksale mir anschaue in dieser Zeit, war es ja eigentlich so, dass Männer sich vor allem Hausfrauen gewünscht haben. Und ich finde, dieser Schill unterstützt sie ja sehr, dass sie diese Kunstgewerbeschule besucht. Ich glaube, das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Was vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdig ist, sie sind sehr, sehr harmonisch, die beiden. Ständig eigentlich. Es gibt kaum einen Konflikt. Und das muss ja nicht konventionell sein.
Also mich hat auch ein bisschen gestört, wie die beiden miteinander sprechen. Als sie sich kennenlernen, sitzen sie sich gegenüber, ich glaube in einem Café. Mhm. Und dann gibt es so Dialoge, wie dass er zu ihr sagt, erzählen Sie jetzt von sich, ich lasse mich von Ihnen durch Ihr Leben tragen. Meine, wer spricht so? Also das finde ich wirklich sehr lebensfern in diesem Roman, der sonst sehr nah an der Alltagssprache dran ist. Und mich hat das ein bisschen gestört. Ich habe es sehr naiv empfunden, wie diese Beziehung auch idealisiert wird.
Ja, ein Stück weit schon. Es hat was Idealisiertes. Und trotzdem glaube ich, das war ein sehr harmonisches Paar. Das glaube ich schon. Und man muss vielleicht noch denken, Lea Gottheil ist ja auch Dramatikerin. Das hat was Theatralisches, diese Szene. Aber natürlich, Sie haben vollkommen recht, das ist nicht Alltagsrealität. Da gehen mit dir die Gäule durch ein bisschen.
Ich habe den Eindruck manchmal in der Wortwahl, dass sie einerseits sehr unbefangen ist, dann aber auch geht es für mich fast ins Naive. Also sie braucht Wörter wie Herz und so weiter, braucht sie ganz leicht, als wäre nichts dabei. Und es ist schon oft auch sehr abgegriffen, in meinen Ohren zumindest.
Gibt dann aber so Episoden, wo eben das nicht mehr so konventionell ist, wo diese Lotte versucht, einen Standpunkt einzunehmen. Es gibt eine Passage, wo sie ihrem Gilles einen Brief schreibt. Das könnten wir vielleicht uns mal anhören aus diesem Roman Lea Gottheil Sommervogel. Diese Passage wird gelesen von Isabel Scherrer.
Lotte möchte jeden Abend Gilles einen Brief schreiben. Ihr Blut fließt schneller, denkt sie daran. Doch weiß sie nie, was sie ihm schreiben wollte, kommt sie von den Tagen in der Kanzlei nach Hause. Sie verschiebt es aufs Wochenende. Dann besetzt Ursi die Wohnung, will mit ihr spazieren gehen, ins Kino, neue Rezepte ausprobieren. Eines Sonntags nimmt Lotte ihre Tasche, Briefpapier und Bleistift. Sie gehe einen Kaffee trinken, erklärt sie ihrer Schwester, und setzt sich ins Café beim Stauffacher. Sie schreibt: »Lieber Gilles, wo bist du? Wie geht es dir? Ich denke so sehr an dich. Ich kann mich nicht an den Krokussen, den Schneeglöckchen erfreuen, wenn wir sie nicht gemeinsam blühen sehen. Lachen tue ich auch nicht mehr viel. Könnte es sein, dass mir jemand fehlt? Es muss so sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Du hast mir Zeit gegeben. Sie war wertvoll. Ich habe nicht nachdenken müssen, mein Herz hat es für mich übernommen. Du könntest Pirat, Posträuber, Steuerhinterzieher sein. Ich will dich. Verzeih mein verwegenes Schreiben. Lotte.« Sie stellt sich vor, wie Gilles sich aufs Sofa setzt, die Zeilen liest, lachen muss. Ohne ihn nochmals durchzusehen, steckt sie den Brief in den Umschlag, notiert sorgfältig seine Adresse, klebt ihn zu. Ist der Brief morgen auf der Post, wird es ihr vielleicht leichter sein. Da ist noch ein anderer Brief, den sie schreiben müsste. »Mutter, ich komme dich nächstes Wochenende besuchen. Allein.« »Sie sei und bleibe eben das Lieblingskind«, sagte Ursi. Die Mutter könne sich alles erlauben. Lotte würde immer zu ihr stehen. Sie solle endlich Stellung beziehen. Lotte kann sich die Vorwürfe ausmalen. Sie schreibt den Brief nicht.
Isabel Scherrer hat eine Passage aus dem Roman Sommervogel von Lea Gottheil gelesen. Wir haben hier Irene Grütter und Sandra Leis, die Hauptfigur, Lotte, gehört. Und wir haben einen Stil, ein Kunstmittel der Autorin Lea Gottheil kennengelernt. Sie lässt ihre Figur einen Brief schreiben. Und zwar einen Brief, aus dem sich zeigt, was in Lotte eben auch noch schlummert. Ein bisschen Renitenz, die aber im Alltag eigentlich gar nicht erwünscht ist. Und das ist ein schönes Verfahren, finde ich, auf knappstem Raum etwas über diese Figur und ihren Zwiespalt auszudrücken. Sandra Leis.
Insbesondere kämpft sie um die Liebe, weil da haben sie einen Streit. Es gibt nur zweimal, wo sie überhaupt aneinander geraten in diesem Buch. Schill sagt ihr nämlich, dass er eine Tochter habe aus erster Ehe. Und da muss sie sich natürlich überlegen, will sie mit ihm eine Ehe eingehen oder nicht. Da kämpft sie wirklich mit sich und kommt nachher zu so einem Brief, der für ihre Verhältnisse tatsächlich verwegen ist.
Ja, so ein Satz, ich will dich, ob du Pirat bist oder was auch immer.
Oder Steuerhinterzieher.
Ja, noch schlimmer in der bürgerlichen Gesellschaft.
Klar.
Ja. Also alles in allem eine interessante Figur. Wenn ich Sie recht verstehe, Ihren Grüter Sandra Leis, ein interessantes Debüt. Sprachlich haben Sie da und dort einen Einwand gehabt, Ihren Grüter. Also da ist was noch zu machen. Aber immerhin, so etwas durchzuziehen, so ein Leben aufzuschreiben, während 40 Jahren ungefähr diese Frau literarisch zu begleiten, das ist etwas, was man mit Respekt zur Kenntnis nimmt und was man sich ganz gern gefallen ließ, wenn ich das recht verstanden habe. Ja.
Und er ist auch relativ umfangreich, dieser Roman. Also er hat 340 Seiten, was für ein Debüt eigentlich außergewöhnlich ist. In der Regel sind sie viel schmaler wie das zweite, das wir jetzt dann besprechen werden.
Ja, das zweite, das ich schon in den Händen halte. Lorenz Langeneckers Roman Hier im Regen, 162 Seiten. Lang, aber ganz anders gestrickt. Ein Buch, das von einem Einfall ausgeht, das einen Mann uns präsentiert, einen 30-Jährigen namens Jakob Walter. Und der wird eines Tages aus seiner wunderschönen Lebensbahn geworfen, in Bern, wo er mit seiner Frau lebt. Und dann beginnt das Abenteuer. Ihren Grüter, ja.
Abenteuer ist viel gesagt, so abenteuerlich wird es nicht. Was ihn da aus der Bahn wirft, ist erstmal ein Pulli, sein eigener Pulli, den er morgen beim Aufwachen nicht mehr wiedererkennt. Es gibt keinen bestimmten Anlass dafür, er guckt auf einmal wie ein Fremder auf sein Leben und die große Sinnfrage fällt ihn an. Er lebt in Bern, ist Steuerbeamter, seine Frau fährt weg fürs Wochenende, es ist das Erst-August-Wochenende, also Nationalfeiertag und er hat erstmal nichts vor. Und dieser Jakob Walter ist jetzt keiner, der die Dinge einfach so in die Hand nimmt. Man hat den Eindruck, dass ihm das Leben eigentlich eher so ein bisschen zustößt, dass er lässt sich treiben. Er ist ein sehr zögerlicher Mensch und womit er gerade beschäftigt ist, er trauert um sein Haustier, eine Schildkröte. Ja, es regnet eigentlich gar nicht so viel wie in diesem Roman, wie der Titel sagt, aber das Wasser ist trotzdem ein durchgängiges Motiv, denn sein bester Freund verschwindet, der war schwimmen in der Aare und kommt nicht zurück. Und das bringt dann einige Unruhe ins Leben von diesem Jakob Walter und er lässt sich mal treiben, er steigt in einen Zug und fährt nach Locarno. Dort begegnet er dann ausgerechnet einem alten Bekannten aus dem Büro, der lädt ihn ein, er hat eigentlich keine Lust drauf, macht es trotzdem und flüchtet dann wieder zurück, als er in den Nachrichten sieht, dass die Berner Matte unter Wasser steht, also eine Überschwemmung. Ja, und das ist dann die Ausgangslage dafür, dass er sich doch mit diesem vermutlich ertrunkenen Freund beschäftigt und er kehrt nach Bern zurück und macht sich auf die Suche.
Das ist diese Geschichte. 3 Tage im Leben eines durchschnittlichen Mannes, der aber aus der Bahn geworfen wird. Und in Locarno, wo er den Freund besucht, kommt er da, glaube ich, zu einer Erkenntnis, die ihn ziemlich umwirft. Er sagt, er könne all diese Großzügigkeit nicht erwidern und nimmt sich eigentlich vor, man müsste ausbrechen. Das passiert, glaube ich, im Tessin. Das ist doch auch der Versuch eines Ausbruchs, nicht? Das ist alles geht schön der Reihe nach, aber der Kerl will was und am Schluss ist er wieder dort, wo er war. Ja,
ja, dieser versuchte Ausbruch, der nicht stattfindet, das ist ein durchgängiges Thema in diesem Roman. Ich glaube, dieser Jakob Walter hat eine große, latente Sehnsucht danach auszubrechen. Dieses Buch hat auch sehr viel mit der Schweizer Mentalität zu tun. Er bringt es aber nicht richtig fertig. Er gesteht sich's nicht einmal so ganz ein. Und was mir sehr gefallen hat, ist, wie Lorenz Langenecker immer wieder Beobachtungen einpflicht, wie die Dinge halt einfach so funktionieren. Dieses große Streben nach Sicherheit, dass nichts sich ändert sozusagen. Man hat einen Job und das Konto füllt sich am Ende des Monats, aber eigentlich zufrieden ist man nicht. Und doch, man ändert es nicht. Das, finde ich, ist ein Grundtenor dieses Buchs, der für mich sehr nah dran ist an dem, was, sagen wir, ein Teil der Schweizer Mentalität ist.
Aber seine Grundfrage, die ihn wirklich aus der Bahn wirft, und das finde ich doch ein bisschen merkwürdig, die heißt, warum lebe ich in Bern? Die quält ihn. Es ist eigentlich nicht nur dieser Pullover, sondern es ist vor allem, weshalb bin ich hier? Nicht? Also wirklich existenziell. Und er sagt auch beispielsweise mit seiner Frau, das ist eine ganz wichtige Figur, nicht diese Edith. Das ist eine Zweckehe und da rutscht er irgendwie einfach rein. Das wird dann so beschrieben, wird aber nicht reflektiert. Weshalb ist es eigentlich so? Und am Schluss kommt er dann zurück nach diesen 3 Tagen. Der Freund ist tot aufgefunden worden. Und dann richtet er die Wohnung wieder pingelig so ein, dass seine Edith denkt, er sei hier gewesen. Und dann ist alles wieder okay und man geht in den Alltagstrott des Montags rein. Und das lässt mich ein Stück weit auch ratlos. Was soll ich mit dem anfangen? Heißt es, er hat diesen Ausbruch nicht geschafft? Oder ist das nicht einfach auch ein Jammern auf hohem Niveau?
Ich fand es wunderbar. Ich fand es geradezu satirisch, diese ganze Kiste so unaufgeregt durchzuziehen, dieses Drängen nach Ausbruch, der dann nie stattfindet. So ist dieser Held und ich glaube eben, es trifft wirklich ein bisschen die Schweizer Mentalität. Also es gibt zum Beispiel die Szene, er möchte sich eine Zugfahrkarte lösen. Dann steht er am Automat und natürlich kommt sofort jemand, der ihm erklären möchte, wie man jetzt so ein Billett löst. Er möchte es gar nicht erklärt bekommen, wird dann aber darauf aufmerksam gemacht, dass er sich doch bitte ein Halbtags kaufen soll. Alle haben einen Halbtags, das braucht man. Ohne Halbtags geht das Leben nicht. Er scheitert dann sogar daran, sich dieses Halbtags zu lösen, weil er sich auf dem Passbildautomat irgendwie nicht mehr so richtig erkennt. Und dieses Dauernde Dazwischensein, dieses eigentlich wollen, aber doch nicht trauen, das fand ich wunderbar erzählt. Das hatte auch eine Komik für mich. Ich musste wirklich manchmal grinsen dabei.
Diese Passage empfand ich auch so im Bahnhof, wo sie noch sagt, diese Helferin, sprechen Sie Deutsch? Man ist ja ganz beflissen und will schauen, ob er völlig weltfremd ist oder ob er die eigene Sprache versteht. Diese Szene hat mir auch sehr gut gefallen.
Die Figur von Jakob Walter war für mich eine sehr angenehme, eine sehr sympathische Figur, weil sie alles eben in diesen drei Tagen so ein bisschen vergrößert und verschärft wahrnimmt, was ich im Alltag eigentlich gar nicht mehr richtig sehe. Und ich glaube, das ist für mich etwas Schönes an diesem Buch und vielleicht hören wir uns mal hinein, wie sich das dann literarisch auch äußert, wenn wir diesem Mann folgen in diesen drei Tagen. Wir gehen hinein in eine Szene, das ist der Anfang der Reise von Bern über Zürich eben nach Locarno und er ist im Berner Bahnhof, steht er da, es ist 1. August, Freitag, der erste der drei Tage und er begegnet einem Kind oder mehreren Kindern, die 1. August Abzeichen verkaufen. Es liest wiederum Isabel Scherer.
Am Bahnhof stellen sich Walter zwei Kinder mit einer Kartonschachtel in den Weg. Sie wollen ihm ein 1. August Abzeichen verkaufen. Der Erlös geht an eine Organisation, die damit etwas Gemeinnütziges unterstützt. Die Kinder widersprechen einander in ihren eifrigen Anpreisungen. Walter ist nicht geübt im Umgang mit Kindern. Er möchte gerne dankend ablehnen und weitergehen, findet aber nicht die richtigen Worte. Also drückt er den Kindern das Geld in die Hand und nimmt das Abzeichen entgegen. Die Kinder lassen wie erwartet von ihm ab und stürzen sich auf den nächsten Passanten. Unschlüssig hält Walter das Abzeichen in der Hand. Ein geschwungenes weißes Kreuz auf rotem Grund. Vor dem nächsten Abfalleimer zögert er, steckt das Abzeichen dann aber doch in die Jackentasche. Der Regen hält an und Walter stellt sich vor, wie die Mosers abends mit Schirmen am Aare-Ufer stehen werden, wie der Regen die Kerzen nach wenigen Metern auslöscht und die Schiffchen begleitet von den Tränen des Kleinen im schwarzen Wasser untergehen. Wenn das Wetter tatsächlich besser wird, geht er mit, nimmt er sich vor. An einem Feuer stehen, hin und wieder einen Ast nachlegen, dazu ein Bier trinken und zwischen den Wolken Sterne suchen, das ist, was die Einwohner dieser Stadt an einem Sommerabend tun, und es ist besser, als allein zu Hause zu sitzen. Im Bahnhof setzt er sich auf eine Bank. Er schaut dem Treiben der vielen Menschen in der Halle gerne zu. Vor der Anzeigetafel mit den Abfahrtszeiten stehen immer mindestens drei Leute, und obwohl es nur Sekunden dauert, bis sie den richtigen Zug gefunden und sich des Gleises, auf dem er fahren wird, vergewissert haben, kommt es nicht vor, dass die Anzeigetafel unbeobachtet bleibt. Es verzögert immer schon ein Nächster den Schritt und hebt den Blick, wenn sein Vorgänger sich von der Tafel abwendet und eilig in der Unterführung verschwindet oder sich die verbleibende Zeit beim Stöbern im Zeitungskiosk vertreibt. Vielen Menschen reicht die Möglichkeit, wegzufahren, um an einem Ort zu bleiben, denkt Walter. Vom Wissen um ein Auto, das vor der Haustür steht, vom Bahnnetz, das ihnen stündlich direkte Verbindungen gewährt, geht eine beruhigende Wirkung aus. Seit er nach Bern gekommen ist, fährt Walter jedes Jahr 2-3 Mal nach Langenthal zu seiner Mutter und seit er verheiratet ist, 1 Mal im Jahr zusammen mit Edith in die Ferien. Immer wenn er wegfährt, löst er eine Rückfahrkarte. Er kann sich nicht vorstellen, wie sich das Wegfahren ohne Rückfahrkarte anfühlt.
Lorenz Langenecker, hier im Regen, das war eine Passage aus dem Roman Erstling des Schweizer Autors, gelesen von Isabel Scherr. Also, Ihren Grüter Sandra Leis, wir haben unseren Jakob Walter hier am Ausgangspunkt, einer Reise, die vielleicht, wenn er möchte, sein Leben verändern könnte. Ob sie das wird, man ahnt ja eher nein.
Was soll denn schon bei einem herauskommen, der so zögerlich ist? Also er kauft ein 1. August-Abzeichen, er möchte es eigentlich nicht. Er traut sich aber dann nicht mal, das in den Müll zu schmeißen, weil er denkt, ja, was könnten denn die anderen denken? Das ist bei ihm immer präsent. Also manchmal entschuldigt er sich sogar eigentlich schon allein dafür, dass er da ist. Er hat sogar Angst, dass er Hunde stört. Es ist wirklich ein Mensch, der eine geradezu neurotische Angst davor hat, irgendwie aufzufallen. Und das finde ich in dieser Passage wunderbar beschrieben. Sie beschreibt den Charakter dadurch, wie er seine Umgebung beobachtet. Und das, finde ich, gelingt Lorenz Langenecker sehr gut. Ich finde auch seine Sprache schön, sehr flüssig. Sie arbeitet mit Tempowechseln. Sie ist manchmal sehr schlicht und knapp in den Sätzen. Und dann, wenn die Hauptfigur im Denken umständlich ist, spiegelt sich das in den Sätzen. Dann auf einmal werden auch die Sätze unglaublich komplex gebaut und ufern aus in Konjunktiven bis zum Futur 2. Aber er setzt es eben sehr gezielt als Stilmittel ein und das gefällt mir.
Trotzdem finde ich diesen Walter einfach ein Stück weit auch unzeitgemäß. Das empfinde ich hier viel stärker. Wir müssen uns bewusst sein, er ist knapp 30 Jahre alt und schon so verknöchert, dass ich es einfach fast nicht wahrhaben kann, dass man in diesem Alter in solchen Schemata lebt und sich darin bewegt. Klar ist, Langenecker will die Langeweile hochbeschwören, nicht die diesen Walter eigentlich umtreibt in seinem sonstigen Leben. Und für mich wird's mit der Zeit einfach ein Stück weit auch Fahrt, weil ich merke, wie es funktioniert. Und Langenecker braucht wirklich jedes Klischee. Bis zur Stirnglatze, als er das Foto macht für das Halbtagsabonnement, guckt er sich an und merkt, oh, die Stirnglatze kommt auch schon. Also er lässt nichts aus. Das ist mir dann wie zu viel. Was ich aber sagen möchte, ich sehe jetzt schon das literarische Potenzial. Das sehe ich bei Langenecker, aber viel weniger in der Hauptfigur, sondern in der Beschreibung von Nebenfiguren. Da hat er wirklich ein Gespür dafür. Ich möchte zwei erwähnen. Einerseits eine pensionierte Kindergärtnerin, die lernt er in dieser Kneipe kennen von seinem Kollegen Rolf. Wie er die beschreibt, das ist wunderbar. Mit ein paar wenigen Sätzen skizzierte diese Frau, ich sehe sie plastisch vor mir. Oder was mir auch ganz gut gefallen hat, ist dieser Rolf selber und seine Liebesgeschichte. Genau das Gegenteil von dem, was dieser Walter erlebt. Dieser Rolf ist Ex-Verteidiger beim FC Young Boys, also Berner Club, und verliebt sich in eine Bühnenbildnerin des Berner Stadttheaters. Das sind doch Geschichten, die das Leben schreibt und die man auch in der Literatur sehr gerne hat. Also ich sehe sein Talent eben eigentlich nicht im Unscheinbaren, sondern da, wo was passiert. Da gefällt mir persönlich das Buch viel besser.
Wenn man zusammenfassen will, kann man doch, glaube ich, sagen, dass beide Bücher, beide Erstlinge, der Roman Sommervogel von Lea Gottheil und der Roman Hier im Regen von Lorenz Langenecker uns viel bringen. Der eine vielleicht literarisch ein bisschen mehr, die andere vielleicht von der Empathie her in diese Figur hinein sich begebend, vielleicht ein bisschen mehr. Auf jeden Fall zwei Erstlinge, die sich sehen lassen dürfen. Herzlichen Dank Ihnen beiden, Irene Grütter und Sandra Leis. Lorenz Langeneckers Roman Hier im Regen, erschienen bei Jung und Jung in Salzburg, und Lea Gottheils Roman Sommervogel, erschienen bei Arche Hamburg und Zürich. Es verabschiedet sich von Ihnen Hardy Ruess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.